Ich möchte zu Beginn zwei Verse lesen, einmal aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 24, Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Das ist im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Zweite Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Soweit einmal das Wort Gottes. Es geht heute Abend ein klein wenig um das Thema Prophetie, und zwar besonders um das Thema Prophetie in Bezug auf den Herrn Jesus. Ich werde zuerst ein paar ganz allgemeine Sachen sagen zur Prophetie, auch über die Reichweite der Prophetie im Alten Testament und dann einige konkrete Beispiele bringen, die uns zeigen, wie außergewöhnlich präzise alttestamentliche Prophetie ist. Aber auch, dass sie manchmal gar nicht so einfach zu verstehen ist. Und trotzdem, und darum habe ich die drei Verse hier gelesen, zeigen uns diese Verse, dass Prophetie nicht etwas für den Verstand ist, sondern Prophetie ist etwas für das Herz. Auch wenn wir manchmal vielleicht die Tiefen der Prophetie nicht verstehen, manchmal gar nicht so richtig verstehen, worüber jetzt gerade hier die Rede ist, aber Gott möchte mit der Prophetie des Alten Testamentes nicht unseren Verstand erreichen, sondern unser Herz. Und so sagen die Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz auf dem Weg, als er zu uns redete und uns die Schriften eröffnete. Was war das Thema, was der Herr mit ihnen hatte auf dem Weg? Es war die Prophetie oder auch die Bildersprache, das ist nicht genau das Gleiche. Wir sehen das nachher noch, des Alten Testamentes, die von ihm sprach. Und hier in 2. Petrus 1, bei dieser Begebenheit, wo es um den Berg der Verklärung geht und wo Petrus verstand, das war ein prophetisches Ereignis, auch da sagt er nicht, das ist eine Verstandesfrage, sondern bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Es ist also eine Herzensangelegenheit. Warum ist es eine Herzensangelegenheit? Weil der Mittelpunkt der alttestamentlichen Prophetie der verherrlichte Mensch Jesus Christus inmitten seiner Schöpfung ist. Das heißt, die alttestamentliche Prophetie, die von dem Herrn Jesus handelt, die dient dazu, dass er groß gemacht wird. Dass er in unseren Herzen groß gemacht wird als der Mensch, der hier auf dieser Erde verfolgt und verachtet wurde, aber der auch der verherrlichte Mensch ist. Und das wird einmal sichtbar werden in der Zukunft. Und das ist der große Inhalt der alttestamentlichen Prophetie. Was heißt Prophetie überhaupt? Ich muss das mal kurz erklären. Prophetie bedeutet nicht einfach nur, dass man in die Zukunft blickt und dass man etwas über die Zukunft sagt. Wer meint, das wäre das einzige Kennzeichen von alttestamentlicher Prophetie, der hat gar nicht unbedingt verstanden, was Prophetie ist. Ein Prophet ist nicht jemand, der unbedingt etwas über die Zukunft sagt. Sondern das Kennzeichen eines Propheten ist erstens, dass er Aussprüche Gottes kundtat. Und zweitens, und diese Aussprüche, die können direkt in die aktuelle Lebenssituation hineingesprochen werden. Sie können manchmal einen zukünftigen Charakter haben, aber das müssen sie nicht. Sie konnten sich manchmal auch direkt auf die damalige Jetztzeit beziehen. Und hatten überhaupt nicht einen zukünftigen Aspekt. Propheten heißt, dass sie Aussprüche Gottes kundtun, die sie aus seiner Gegenwart empfingen. Und das kann manchmal übrigens auch ein Wort sein, was im Wort Gottes verankert ist. Der Prophet Elia, der ging mal zu Ahab und sagte, es wird nicht regnen. Es sei denn auf mein Wort, 1. Könige. Das hatte Gott nicht direkt zu ihm gesagt. Aber ich glaube, das steht schon in 1. Könige 8 und auch im 5. Buch Mose, dass wenn das Volk, wenn die Könige ungehorsam sind, dann wird Gott seinen Segen zurückhalten. Dann wird Gott auch den Regen über dieses Land zurückhalten. Und so konnte Ahab mit einem Ausspruch Gottes, der längst niedergeschrieben war im Wort Gottes, konnte er zu diesem gottlosen König gehen und ihm diesen Ausspruch kundtun. Das war ganz klar ein prophetisches Wort. Es war ein Wort Gottes, das er weitergab zur rechten Zeit. Aber es gibt ein weiteres Kennzeichen eines Propheten, und das ist, dass er Fürbitte tut. Für das Volk. Das heißt, ein Prophet hat eine gewisse Nähe zu dem Volk. Er kennt die Umstände dieses Volkes und er bringt dieses Volk auf einem betenden Herzen zu Gott. Und er kann dann von Gott Aussprüche bekommen für dieses Volk, eben prophetische Worte, Aussprüche, die direkt aus der Gegenwart Gottes stammten. Man kann das in Jeremia nachlesen. Dieser Vers bezieht sich auf die falschen Propheten. Und das Kennzeichen der falschen Propheten war, dass sie nicht ein Wort Gottes sprachen, sondern eigene Worte. Und das zweite Kennzeichen war, dass sie keine Fürbitte für das Volk taten. Wenn wir uns angucken, wer die beiden ersten Propheten im Alten Testament sind. Okay. Alles klar. Da finden wir bei den ersten beiden Propheten des Alten Testamentes, die wir finden, der erste ist im Endeffekt Mose und dann auch Abraham, da finden wir genau diese beiden Kennzeichen. Dass sie auf der einen Seite Worte Gottes sprachen und dass sie auf der anderen Seite Fürbitte taten für das Volk. Ja, bei Abraham sehen wir das ganz deutlich, wenn ich das jetzt finde, in 1. Mose. Die Folie ist verschwunden, aber in 1. Mose 12, glaube ich, oder 14, da finden wir das jedenfalls, dass er Fürbitte tat für den Pharao. Oder für den König, als er seine Frau als seine Schwester ausgab, und zwar beim zweiten Mal, 1. Mose 21, da heißt es, Vers 7, da sagt Gott zu ihm, und nun gib die Frau des Mannes zurück, da sagt Gott zu dem König, und nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet, und er wird für dich bitten. Da sehen wir dieses Kennzeichen bei diesem ersten Propheten, der hier erwähnt wird, dass er gleichzeitig das Kennzeichen hat, dass er Fürbitte tut. Also man merkt, diese beiden Dinge, die hängen mit diesem Prophetendienst zusammen. Auf der einen Seite Aussprüche Gottes weitergeben, auf der anderen Seite Fürbitte für das Volk zu tun. Der Prophet hat also eine gewisse Verbindung zwischen Gott und dem Volk. Und in diesem Sinne gibt es heute übrigens auch noch den prophetischen Dienst. Ja, da sieht man schon, der prophetische Dienst ist nicht ein Dienst, wo man nur Aussprüche Gottes weitergibt. Das ist zu wenig. Man braucht auch die zweite Seite, dass man Fürbitte für das Volk tut. Damit eben diese Beziehung da ist zwischen Gott und diesem Volk. Nun, wenn wir uns das etwas weiter angucken, dann müssen wir noch unterscheiden, das ist nicht genau das Gleiche wie Vorbilder, die wir im Alten Testament haben. Vorbilder können schon mal einen prophetischen Charakter haben. Aber Prophetie sind in erster Linie gesprochene Worte Gottes, die aufgeschrieben worden sind. Und an vielen, vielen Stellen beziehen sie sich auf das Leben, zukünftig gesehen, von dem Herrn Jesus. Auf der anderen Seite haben wir im Alten Testament aber auch sehr viele Vorbilder. Und das können Personen sein, wie zum Beispiel David, der in einigen Begebenheiten von Christus spricht. Oder denken wir nur an Isaak in 1. Mose 22, der ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Oder denken wir an bestimmte Handlungen, die ganzen Opferhandlungen des Alten Testamentes, die davon sprechen, dass im Endeffekt der Jesus sich am Kreuz dahingeben wird von dem Opfertod Christi. Und so haben wir also verschiedene Dinge, auch Gegenstände, wie die Bundeslade oder Ähnliches, die direkt von Christus sprechen. Das heißt, wir haben also im Alten Testament haben wir direkte Prophetie-Aussprüche Gottes, die manchmal eben weitergehen, als sich nur auf die damalige Zeit zu beziehen, sondern auch einen zukünftigen Charakter haben und die dann hinweisen auf Christus. Und wir haben auch Vorbilder, Gegenstände, Personen, Handlungen und vielleicht noch andere Dinge, die dadurch auch ein Bild auf Jesus Christus sind. Man sieht das hier schon dargestellt in der Armenbibel. Und diese Typologie, das heißt, dass man verstand, dass das Alte Testament von Christus redet. Das ist nicht etwas, ich sage mal, was erst durch die Brüderbewegung entstanden ist. Sondern das war etwas, das war schon lange im Mittelalter bekannt. Wir sehen hier eine solche Armenbibel, über 600 Jahre alt. Und da sehen wir in der Mitte, dass der Jesus gekreuzigt wird. Und zu seiner Rechten sehen wir die Begebenheit von Abraham und Isaak. Wie Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legt und wie er das Schwert nimmt, um seinen Sohn zu opfern. Und daneben sehen wir die Begebenheit aus der Wüstenreise, wo Mose die Schlange erhöhte. Und man hat verstanden, und das schon vor über 600 Jahren, und das sicherlich geleitet durch den Geist Gottes, dass das auch Vorbilder auf Jesus Christus sind. Das heißt, wir haben im Alten Testament nicht nur Prophetie, die von Jesus Christus auf Jesus Christus hinweist, sondern wir haben auch viele Vorbilder im Alten Testament. Nun, ich werde jetzt keine weiteren Vorbilder bringen, weil die Zeit dazu gar nicht reicht. Ich wollte aber doch hier einfach zeigen, dass es diesen Unterschied gibt. Und wir wollen uns in erster Linie mit Prophetiewissen beschäftigen. Das heißt, wenn der Jesus selbst sagt in Lukas 24, wir haben das gelesen, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Oder etwas später in Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Dann musste Herr Jesus den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus eigentlich die Prophetie des Alten Testamentes und die Vorbilder des Alten Testamentes erklärt haben. Es muss eine gewaltige Belehrung gewesen sein, was die Jünger dort auf diesem Weg bekamen. Und noch einmal, sie sprechen anschließend nicht von ihrem Verstand, sondern sie sprechen davon, dass ihre Herzen brannten, als sie das hörten. Nicht, weil ihr Wissen vermehrt wurde, sondern weil sie merkten, dass dadurch der Herr Jesus geehrt und verherrlicht wurde. Es ist tatsächlich so, das mal mit Jugendlichen zusammen gemacht, dass wir in jedem Buch des Alten Testamentes finden wir tatsächlich etwas von dem Herrn Jesus. Noch einmal, die Stelle aus Lukas sagt nicht, dass wir in jedem Kapitel der Bibel etwas von ihm finden. Das sagt dieser Vers überhaupt nicht. Der Vers sagt doch nicht, dass wir auf jeder Seite in der Bibel etwas von ihm finden. Aber der Vers in Lukas 24 sagt ganz deutlich, dass wir in jedem Buch des Alten Testamentes von ihm finden. Völlig egal, ob das die 5 Bücher Mose sind oder ob das die 12 kleinen Propheten sind oder ob das irgendwelche anderen Bücher sind, die dazwischen liegen. In jedem Buch des Alten Testaments finden wir etwas von Christus. Und es ist tatsächlich so. Und es ist etwas, ich sag mal, Wunderschönes, wenn man die Bibel einfach sich mal durchliest, das Alte Testament mal durchliest und man guckt dort, wo finde ich etwas, das von dem Herrn Jesus spricht. Das also in einer gewissen Weise einen zukünftigen Charakter aufweist. So, die beiden ersten Propheten, die wir überhaupt haben, Abraham hatte ich eben schon erwähnt, in 1. Mose 20, der die Fürbitte tut, der allerälteste Prophet, der allerdings nicht im Alten Testament steht, das ist der Prophet Henoch. Und wir finden das im Judasbrief, dass er eine gewaltige Aussage über den Herrn Jesus aussprach. Wir kommen dann nachher noch einmal drauf zu sprechen. Das heißt, diese beiden ältesten Propheten, die zeigen uns noch einmal, was der Charakter des Propheten ist. Er tut Aussprüche Gottes kund und er tut Fürbitte für das Volk. Um ein prophetisches Wort auszusprechen, und zwar als Quelle, muss man im Endeffekt wissen, was in der Zukunft geschieht. Das heißt, die große Frage ist, wer kennt überhaupt die Zukunft? Kennen wir Menschen die Zukunft? Kennt der Teufel die Zukunft? Kennt ausschließlich Gott die Zukunft? Das ist schon eine wichtige Frage, die man sich mal ein klein wenig angucken muss. Also der Mensch hat immer versucht, die Zukunft vorherzusagen. Ja, hier findet man aus einer Ausgrabung aus Ebla Keilschrifttafeln, also Tontafeln, die hier nicht mit Schriftzeichen versehen sind, sondern mit so interessanten Formen. Und diese Formen stellen die Leber von Tieren dar, in verschiedenen Situationen. Das ist sozusagen ein Muster. Das heißt, wenn man damals ein Tier schlachtete und man holte die Leber heraus und guckte sich die Leber an, dann konnte man die Leber mit diesen Formen hier drauf vergleichen und dann versuchte man darüber etwas über die Zukunft zu sagen. Das heißt, dass der Mensch etwas über die Zukunft wissen will, das ist etwas, das praktizierte man schon seit Jahrtausenden. Das war natürlich nicht immer so, dass man jetzt die Leber von Tieren schlachtete und mit solchen vorgegebenen Formen hier verglich. Es gibt auch andere Beispiele, wie hier zum Beispiel bei dem Orakel von Delphi. Da gibt es den berühmten König Krösus, der wusste nicht genau, wann die Schlacht ziehen sollte oder nicht. Und da er nicht so richtig wusste, was er machen sollte, reiste er nach Delphi zu dem Orakel und er fragte dieses Orakel, soll ich in die Schlacht ziehen? Und das Orakel gab ihm auf den ersten Blick eine eindeutige Antwort und er sagte, wenn du in die Schlacht ziehst, dann wirst du ein großes Königreich zerstören. Und Krösus war natürlich richtig glücklich über diese Antwort. Er zog tatsächlich in die Schlacht und er zerstörte auch ein riesiges Königreich, dummerweise sein eigenes. Er hat die Prophetie wohl nicht so richtig verstanden. Jedenfalls hatte er die Schlacht verloren und damit sein eigenes Königreich zerstört. Das ist eine nicht eindeutige prophetische Aussage. Wir werden gleich sehen, dass die Aussagen in der Bibel so nicht sind. Sondern das unterscheidet die Bibel von jedem anderen Buch der Weltgeschichte, dass wir dort ganz präzise Voraussagen haben. Also nicht so doppeldeutige, wie man so oder so interpretieren könnte. Ein anderes Beispiel ist bei einem anderen Orakel, der Tempel von Didyma. Da ging der Perserkönig Xerxes hin und er fragte auch, soll ich in die Schlacht ziehen oder nicht, bekam auch von dem Orakel eine Antwort, hat ebenfalls die Schlacht verloren. Er war so sauer, dass er das Orakel zerstört hatte. Noch einmal, das ist nicht, wie die Bibel etwas über die Zukunft sagt. Das ist etwas, wie Menschen oder Wahrsager über die Zukunft sprechen und auch da sind die Ergebnisse niederschmetternd. Hier aus der Rundschau von 2018 am Ende, Hellseher lagen 2018 grandios daneben. Wieder einmal. 2019 sieht es vom Prinzip her ähnlich aus. Hellseher blamierten sich auch 2019 wieder. Und ich könnte die Liste weiter fortführen und die Liste zeigt nur eins. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Und der Teufel, der kennt die Zukunft übrigens auch nicht. Der Teufel kennt natürlich die Bibel. Und er weiß, was in der Bibel drinsteht. Und von der Seite her mag er einiges über die Zukunft wissen. Aber sonst kennt er die Zukunft nicht. Das heißt also, kein Mensch weiß, was morgen geschehen wird. Wir können Vermutungen anstellen, mehr auch nicht. Kein Mensch weiß, was nächste Woche passiert. Keiner weiß, was nächstes Jahr um diese Zeit sein wird. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Das ist übrigens für ungläubige Wissenschaftler, die sich mit der Bibel beschäftigen, ein riesiges Problem. Denn die wissen auch, wie viele zukünftige Voraussagen da drin sind. Und die wissen auch, dass ein Mensch nicht die Zukunft kennt. Und jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Bibel wirklich von Gott, weil dort so viele zukünftige Aussagen drin sind, die sich genauso erfüllt haben, wie sie dort stehen. Oder wir müssen die Bibel umdatieren, wenn sie ein reines Menschenwort ist. Und da machen wir aus den zukünftigen Aussagen eine Geschichtsaussage. Und das ist übrigens der Grund, warum man die biblischen Bücher alle umdatiert. Die Schüler heutzutage, die lernen, die fünf Bücher Mose, die sind irgendwann vielleicht um 500 vor Christus entstanden. Das Buch Daniel mit seiner gewaltigen Prophetie, die sich zum Teil auf die Zeit der Makkabäer bezieht, ja, das ist dann eben erst 150 vor Christus entstanden. Und so macht man durch dieses Umdatieren, macht man aus der Prophetie des Alten Testamentes einfach nur noch eine geschichtliche Nacherzählung. Und es ist klar, warum man das macht. Weil man ja an Gott nicht glaubt, weil man Gott ablehnt. Damit kann Gott nicht der Autor dieses Buches sein. Es kann nur ein reines Menschenwerk sein. Und da der Mensch die Zukunft nicht kennt, kann es sich höchstens um geschichtliche Nacherzählungen handeln. Also müssen wir die Bücher entsprechend datieren. So geht man heute damit um. Es ist eins vollkommen klar. Der Einzige, der die Zukunft kennt, das sagt die Bibel selbst, das ist Gott. Gott sagt, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen, ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Das heißt, Gott kennt nicht nur die Zukunft passiv, sondern Gott lenkt sogar zukünftige Ereignisse so, dass die Schriften erfüllt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Gott kennt also jetzt nicht nur passiv die Zukunft, weil er alles weiß, sondern er kennt die Zukunft in dem Sinne so, dass er sie sogar bewusst steuern und verändern kann. Und das zeigt uns, das kann kein Mensch. Niemand von uns kann das. Wenn wir die Zukunft gekannt hätten, dann hätten wir keinen Coronavirus. Wenn wir das alles gewusst hätten, was die Folgen davon sind, wäre es nicht passiert. Aber wir haben die Zukunft nicht in unserer Hand. Und wir kennen die Zukunft auch nicht. Deswegen wird man plötzlich von solchen Dingen überrollt. Und man sieht, wie schnell das geht, dass man kaum noch reagieren kann. Wir haben das nicht in unserer Hand. Aber es gibt jemanden, das finde ich als Christ sehr beruhigend, von dem weiß ich, der weiß nicht nur alles, der hat auch alles in seiner Hand. So, der Mittelpunkt der biblischen Prophetie, sagte ich eben schon, das ist der Mensch Jesus Christus. Und es geht bei der Prophetie immer um die Erde, um Ereignisse, die auf dieser Erde stattfinden werden. Zum Teil, wie Gott vom Himmel aus die Erde regiert. Aber auch da geht es um die Erde. Oder auch, wie der Himmel beziehungsweise seine Bewohner mit der Erde verbunden sind. Aber schlussendlich geht es hier um diese Erde und nicht um die himmlischen Dinge. Und deswegen ist die Versammlung, Kirche oder Gemeinde, sie hat einen himmlischen Charakter. Und sie ist deswegen kein Gegenstand der Prophetie. Und das bedeutet damit auch, dass die Gnadenzeit, die ja nun gekennzeichnet ist durch die Zeit der Versammlung Gottes, wozu eben alle Gläubigen gehören, von Pfingsten bis zur Entrückung. Die hat einen himmlischen Charakter. Und deswegen wird die Zeit der Gnade in der Prophetie vollkommen ausgenommen. Jetzige Ereignisse finden wir nicht direkt im prophetischen Wort beschrieben. Es gibt einen Schlüsselvers in 1. Petrus 1, das ist ein ganz wichtiger Vers, 1. Petrus 1, Vers 11. Da wird uns zum einen gezeigt, dass die Propheten selbst zum, oder auch schon Vers 10 und 11, dass die Propheten die Prophezie zum Teil selbst nicht verstanden, die sie aufschreiben mussten. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war. Das heißt, als sie das prophetische Wort aufschrieben, dann taten sie das geleitet durch den Geist Gottes. Und sie hatten viele von diesen Aussagen nicht verstanden. Daniel sagt das selbst ganz klar am Ende seines Buches, dass er vieles überhaupt nicht verstand, was er aufschreiben musste. Und jetzt kommt es, als der Prophet, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvorzeugte. Es geht also nicht um die Herrlichkeiten Christi, die er hatte, bevor er gelitten hatte, sondern es geht zuerst um die Leiden Christi und dann von den Herrlichkeiten danach, nach seinen Leiden. Das heißt, wir haben hier ein stark abgegrenztes prophetisches Zeitfenster. Gucken wir uns das an, dann sehen wir die Zeit des Alten Testamentes. Und um das Jahr Null gibt's ja nicht in dem Sinne, wurde der Herr Jesus geboren. Und dann lebte der Herr Jesus hier auf dieser Erde und er ging an das Kreuz und er fuhr anschließend, nachdem er in das Grab gelegt wurde, auferstand, wieder auf in den Himmel. Und das hier ist ganz klar die Zeit der Leiden, die Christus auf dieser Erde hatte. Dann haben wir eine unbekannte Zeitspanne, da wissen wir nicht, wie lange sie dauert. Das ist die Zeit der Versammlung. Das ist sozusagen die Zeit, ich sage mal, diese himmlische Zeit, weil die Versammlung mit dem Himmel in Verbindung steht, worüber wir keine Prophetie des Alten Testamentes haben. Die Zeit endet mit der Entrückung. Es beginnt nach einer Übergangszeit die siebenjährige Drangsalszeit. Und sie endet damit, dass der Herr Jesus wiederkommen wird und auf dem Ölberg stehen wird. Danach beginnt wieder nach einer kurzen Übergangszeit, wo noch verschiedene Gerichte stattfinden, das tausendjährige Friedensreich. Anschließend haben wir den großen weißen Thron auf dieser Erde, wo es die Auferstehung der Toten gibt, wo die Menschen ohne Gott erscheinen werden und wo sie dann in die ewige Verdammnis kommen. Und danach haben wir den neuen Zustand, wo es eine neue Erde, einen neuen Himmel geben wird. Das ist mal ganz grob die Zeitspanne. Und auf welche Zeitspanne bezieht sich jetzt die Prophetie? Man sieht das hier auf diesem nächsten Bild. Es ist die Zeitspanne der Leiden, die auf Christus kommen sollten. Es ist der leidende Christus noch einmal die Zeit von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Das ist ungefähr eine Zeitspanne, wo wir den Herrn Jesus sehen als der, der wirklich gelitten hat hier, der Verworfene ist auf dieser Erde. Jetzt haben wir die Zeitspanne der Gnade, wo der Herr Jesus zu Rechten Gottes ist, wo er schon der verherrlichte Christus ist, aber in den Augen der Menschen immer noch der Verworfene und der Verachtete, wo seine Herrlichkeit nicht sichtbar sein wird. Es ist mehr etwas Verborgenes im Himmel, was wir mit unseren Herzen schon sehen können. Es ist eine Zeitspanne, worüber die Prophetie nicht sagt, aber dann spricht sie über die Herrlichkeiten danach. Und das sind die Herrlichkeiten, die mit dem sichtbar herrschenden Christus in Verbindung stehen. Und wann fängt Christus an, sichtbar zu herrschen? Er fängt dann an, nach der Entrückung, wenn die Gerichte über diese Erde kommen werden. Wer sich das in der Offenbarung anguckt, der sieht, dass die ersten Gerichte, da kann man noch denken, das sind einfach nur Naturgewalten, Pech, dass es uns getroffen hat. Ich rede mal rein menschlich. Aber nach einer kurzen Zeit, wenn weitere Gerichte über diese Erde kommen werden, dann wird man sehen, dass es direkte Gerichte sind, die von Gott gesandt sind. Trotzdem hat der Mensch sein Herz verhärtet und es heißt immer wieder, und trotzdem taten sie keine Buße. Aber sie erkennen, dass das direkte Gerichte von Gott, von Jesus Christus sind. Da beginnt seine sichtbare Herrlichkeit. Und er wird dann sichtbar auf dem Ölberg erscheinen, wenn dann verschiedene Gerichte stattfinden werden. Und dann sieht man seine sichtbare Herrlichkeit im tausendjährigen Reich, wenn Christus dort sichtbar regieren wird. Das heißt, das ist die Zeit der Leiden, das ist die Zeit der Herrlichkeiten danach. Und das ist die Zeitspanne, worüber uns die alttestamentliche Prophetie etwas verrät. In einer, sag mal, einzigartigen Art und Weise. Und die mir persönlich wirklich zeigt, dass die Bibel das Wort Gottes sein muss. Um Prophetie richtig zu verstehen, darf man sie nicht wahllos aus dem Zusammenhang herauslösen. Und die Gläubigen des Alten Testamentes, wir haben das eben gesehen, konnten oft die Prophetie nicht richtig verstehen, weil sie das Neue Testament noch nicht hatten. Und sie hatte noch etwas nicht, was wir heute haben. Sie hatten den Heiligen Geist nicht in sich wohnend. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel, der uns die Prophetie des Alten Testamentes aufschließt. Wenn wir Johannes 14, 15 und 16 liest, der sieht, was die vornehmen Aufgaben des Heiligen Geistes sind. Es gibt noch weitere, aber die uns dort genannt werden. Das eine ist, dass er uns die Schriften öffnet. Das zweite ist, dass er uns die Schriften erklärt. Und das dritte ist, dass er uns den Herrn Jesus groß macht, indem er uns etwas von seinen Herrlichkeiten zeigt. Indem er etwas von seinen Herrlichkeiten nimmt und sie in unser Herz hineinlegt, damit wir sie Gott anschließend wiederbringen können. Und er gibt uns die Kraft, dass wir von Christus zeugen können. Wer das nachlesen möchte, sind die Kapitel 14, 15 und 16 im Johannesevangelium, wo wir die Tätigkeiten des Heiligen Geistes finden. Und deswegen können Menschen ohne Gott, für die bleibt die Prophetie des Alten Testamentes verborgen. Sie können vielleicht ein paar ganz klare Dinge verstehen, aber es ist nicht etwas, wodurch ihr Herz angesprochen wird. Und die Tiefen und die Schönheiten der Prophetie des Alten Testamentes, die bleiben ihnen völlig verschlossen, weil sie nicht den Schlüssel haben, den Heiligen Geist in sich wohnend, der ihnen dieses göttliche Wort aufschließt. Es gibt verschiedene Zeitfenster der Erfüllung und darüber müssen wir uns noch ein klein wenig unterhalten. Es gibt Prophetie, die ist heute vollständig erfüllt. Und ein schönes Beispiel dazu haben wir im Psalm 34, Vers 11. Das einmal lesen, eine Prophetie, die sich direkt auf den Herrn Jesus bezieht. Und Psalm 34, Vers 21. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eins von ihnen wird zerbrochen. Und das Interessante ist, dass im Neuen Testament auf diese prophetische Aussage Bezug genommen wird in Johannes 19. Da heißt es, wir nämlich in Vers 36, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Das heißt, wir haben dort eine prophetische Aussage, die getätigt worden ist und die hat mit dem Herrn Jesus am Kreuz seine Erfüllung genommen. Das heißt, diese Aussage, die dort im Psalm 34 steht, bezieht sich einzig und allein auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Und nachdem der Herr Jesus am Kreuz hing und gestorben ist, brach man ihm die Beine nicht. Man war sehr überrascht, dass der Herr schon gestorben war. Aber man brach sie ihm nicht. Das hat verschiedene Gründe. Und ein Grund ist, damit die Schrift erfüllt würde, damit das erfüllt wird, was schon im Alten Testament über ihn vorausgesagt ist. Man merkt, das ist keine Typologie. Das ist nicht irgendein Bild, was dort beschrieben wird. Das ist nicht ein Gegenstand oder eine Handlung oder eine Person oder wie auch immer im Psalm 34. Sondern das ist ein niedergeschriebenes, prophetisches Wort Gottes. Das hat seine Erfüllung gefunden in dem Herrn Jesus. Genauso wie die Prophetie im Propheten Hesekiel über die Hafenstadt Tyrus, die tatsächlich spätestens unter Alexander dem Großen war die Prophetie vollkommen erfüllt, nachdem er diese Stadt zerstörte und die Steine ins Meer warf. Aber das ist nicht unser Thema. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Gruppe von prophetischen Beispielen im Alten Testament, die sich direkt auf den Herrn Jesus beziehen. Die haben ihre Erfüllung gefunden mit dem Leben des Herrn Jesus hier auf dieser Erde, mit seinen Leiden. Es gibt eine weitere Gruppe und das ist die Gruppe 2. Das sind solche, die sind teilerfüllt. Das heißt, ein Teil dieser Prophezeiung ist aus unserer Sicht schon erfüllt. Ein weiterer Teil davon ist aus unserer Sicht noch zukünftig. Ein Beispiel habe ich angeführt, wieder in Bezug auf den Herrn Jesus. Ich sage, ich bringe nur Beispiele, die sich auf ihn beziehen, aus Sacharja 12. Da ist es nämlich in Vers 10. Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ein Teil dieser Erfüllung geschah tatsächlich am Kreuz von Golgatha, nämlich in Johannes 19, wieder im gleichen Abschnitt, fast im gleichen Vers, in Vers 37. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Aber jetzt pass auf, wie sorgfältig Johannes das schreibt. Sicherlich nicht aus eigenem Wissen heraus, sondern geleitet durch den Geist Gottes. Was schreibt er über die erste Prophetie aus Psalm 34? Damit die Schrift erfüllt würde. Das heißt, die Erfüllung dieser Schrift aus Psalm 34 hat seine Erfüllung, als der Herr am Kreuz hing und man ihm die Beine nicht brach. Von der anderen Prophetie aus Sacharja 12, da heißt es nicht, dass die Schrift erfüllt wird, sondern da sagt Johannes, und wiederum sagt eine andere Schrift. Das heißt, hier zeigt uns die Stelle ganz deutlich, das erste ist eine erfüllte Prophetie, das zweite ist eine teilerfüllte Prophetie. Denn es wird noch ein weiteres Ereignis geben, und das ist zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr, was ich eben sagte, auf dem Ölberg stehen wird, dann werden sie den schauen, den sie durchbohrt haben. Und wenn er sein Volk, wenn er Jerusalem, ich sag mal, in letzter Sekunde aus der Macht der Feinde befreien wird, dann sehen sie ihn, den sie durchbohrt haben. Und dann ist diese Stelle in Sacharja 12 endgültig zur Erfüllung gekommen. Das heißt, wir haben eine zweite Gruppe von Prophetie im Alten Testament. Und das sind solche, die sich zum Teil aus unserer Sicht erfüllt haben und sich zum Teil noch erfüllen werden. Ein weiteres Beispiel, bezieht sich jetzt nicht direkt auf den Herrn Jesus, haben wir in Joel 3, Vers 1. Da geht es um die Ausgießung des Geistes. Und das wird aufgegriffen in Apostelgeschichte 2 und beschreibt die Zeit von Pfingsten, nämlich wo die Zeit der Gnade anfängt. Und da haben wir eine Teilerfüllung sozusagen von dieser Prophetie aus Joel. Und die eigentliche Erfüllung, der größte Teil dieser Erfüllung, der wird in der Zukunft stattfinden, wenn der Geist wieder zu seinem Volk zurückkehren wird und wenn die Juden, die im Unglauben nach Israel zurückgekehrt sind, wenn sie wieder belebt werden und wenn sie verstehen und wenn sie Buße tun über das, was sie getan haben. Das noch einmal, das ist also die zweite Gruppe, worum es geht. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Prophetie und die ist noch rein zukünftig. Das heißt, die war aus Sicht des Schreibers zukünftig und die ist aus unserer Sicht zukünftig. Also Ereignisse, die erst in der Zukunft stattfinden werden, zum Beispiel wenn es um den Tempel geht, der im tausendjährigen Reich wieder aufgerichtet wird, in Ezekiel 40, Vers 48, die sich auch auf den Herrn Jesus bezieht, wenn die Herrlichkeit wieder in den Tempel einziehen wird. Etwas, was jetzt nicht der Fall ist. Was auch in der Drangsalzeit nicht der Fall sein wird, wenn die Juden dort einen Tempel errichten werden. Was aber der Fall sein wird am Anfang des tausendjährigen Reiches, ja, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit über diese Erde regieren wird, sichtbar über diese Erde regieren wird und er in einer gewissen Weise wieder in den Tempel einziehen wird. Also das ist eine dritte Gruppe, die ist aus unserer Sicht noch rein zukünftig. Egal, ob es eine zukünftige, eine erfüllte ist, das Hauptthema dieser Prophetie ist immer Jesus Christus. Und so haben wir sehr viele Voraussagen über ihn, hat das eben schon gezeigt. In jedem Buch des Alten Testamentes finden wir etwas, was von ihm spricht. Das ist ja gerade das Gewaltige, ja. Guck mal, da die ältesten Bücher Mose sind vielleicht um 14, 1500 vor Christus geschrieben. Vielleicht ist das Buch Hiob, was wir gestern hatten, noch viel, viel älter. Das ist vielleicht sogar 2000, wahrscheinlich sogar noch vor Abraham, vielleicht 4.500 Jahre alt ist. Vielleicht noch älter. Es spielt keine Rolle. Oder ob es Bücher sind, die vielleicht 500 vor Christus geschrieben sind. Es gibt einen roten Faden, der sich durch die ganzen alttestamentlichen Bücher zieht. Und dieser rote Faden, das ist nicht eine Lehre. Dieser rote Faden ist eine Person. Und das ist der Herr Jesus. Wie er prophetisch angekündigt und beschrieben wird im Alten Testament. Völlig egal, wie alt die Bücher sind. Völlig egal, aus welcher Zeitepoche sie stammen. Sie haben harmonisch ein Thema. Und alleine das zeigt mir schon die Harmonie des Alten Testamentes, was die Person des Herrn Jesus anbetrifft. Und man kann sagen, die Harmonie des Alten Testamentes mit dem Neuen Testament zusammen. Das zeigt mir, dass dieses Buch von Gott sein muss. Und dann sehe ich das noch mehr, wenn ich merke, was der Inhalt dieser prophetischen Worte ist. Nämlich, wie gesagt, Jesus Christus selbst. Die beiden ältesten Prophezeiungen, sie sprechen von den Leiden und von den Herrlichkeiten danach. Die erste Prophezeiung, die wir finden, die sprach kein Mensch. Die sprach Gott selbst. Nämlich nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Da sprach Gott zu der Schlange, der ganz klar ein Bild von dem Teufel ist. Der das Wort Gottes damals schon in Frage stellt und der es heute ganz genauso tut. Da sagt er zu der Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen, das heißt zwischen den Nachkommen der Schlange und ihrem Samen, das heißt dem Nachkommen der Frau, welcher Christus ist, wie wir das später finden. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es spricht also von den größten Leiden überhaupt. Und es bezieht sich auf das Ereignis am Kreuz von Golgatha. Denn da ist dem Herrn tatsächlich die Ferse zermalmt worden. Ich habe die Ausdrücke, die sie auf den Herrn beziehen, mal blau markiert. Da ist ihm die Ferse zermalmt worden. Da hat der Herr unsagbar gelitten, als er dort am Kreuz hing. Er ist sogar in den Tod gegangen, aber ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und deswegen heißt es von seinen Leiden, dass ihm die Ferse zermalmt wurde. Aber es passierte noch etwas, dass ihm, dem Teufel, der Kopf zermalmt wurde. Siehst du, das ist der große Unterschied. Das Zermalmen einer Ferse ist unheimlich schmerzhaft. Aber du lebst. Das Zermalmen eines Kopfes ist tödlich. Das ist die Prophetie. Der Herr hat am Kreuz unsagbar gelitten. Aber er ist der Sieger von Golgatha. Er ist der Sieger über den Teufel. Das Endgericht steht fest. Die ewige Verdammnis. Der Feuersee, der extra gemacht wurde für den Teufel, wo er, sag mal, die ganze Ewigkeit verbringen wird. Das ist das, was die erste Prophetie sagt. Sie spricht von den Leiden. Und dann kommt die zweite Prophetie. Und das ist die erste, die ein Mensch ausgesprochen hat. Im Alten Testament ist die erste Prophetie in 1. Mose 49, die ein Mensch direkt über den Herrn Jesus aussprach. Aber die allererste, die wir nur im Neuen Testament finden, die finden wir im Judasbrief. Es hat aber Henoch, der siebte von Adam. Also war ganz klar nach der ersten Prophetie. Von diesem geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten, oder man kann auch übersetzen, mit seinen heiligen Tausenden, um Gericht auszuüben. Das heißt, die zweite Prophetie, die jetzt ein Mensch ausgesprochen hatte, die spricht von den Herrlichkeiten danach. Nämlich, dass der Jesus wieder erscheinen wird mit allen Gläubigen, sichtbar erscheinen wird, wenn er dort auf dem Ölberg stehen wird, dieses Ereignis, was wir eben schon hatten. Es bestätigt das, was ein Petrus schrieb. Es ist ein roter Faden durch das ganze Alte Testament, was der Inhalt dieser zukünftigen Worte in Bezug auf den Herrn Jesus sind. Seine Leiden und seine Herrlichkeiten danach. Prophetie ist sehr, sehr präzise. Zum Beispiel über seine Geburt in Micha 5, sicherlich eine der bekanntesten prophetischen Worte in Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Warum sage ich, die Prophetie ist so außergewöhnlich präzise? Weil da nicht steht Bethlehem, sondern da steht Bethlehem Ephrata. Warum ist das so wichtig? Ja, weil es natürlich zur Zeit des Herrn Jesus würde es zwei Bethlehems geben. Es gibt nämlich dieses Bethlehem in Ephrata, eine Stadt in Juda, wahrscheinlich auch der Geburtsort von David, deshalb Stadt Davids in Lukas 1 genannt, nämlich der Ort, wo der Herr Jesus geboren würde. Aber es gibt noch ein völlig anderes Bethlehem, nämlich eine Stadt in Sebulon, die sonst eigentlich zur Zeit des Alten Testamentes überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Es gibt hier also nicht eine 50-50 Chance. Es kann in dem oder in dem Bethlehem sein, klein waren sie beide. Sondern Gott sagt ganz präzise in Bethlehem Ephrata. Kannst du dir das vorstellen? Viele, viele hundert Jahre, bevor die Geburt des Herrn Jesus stattfand. Da sagt Gott nicht ungefähr, wo es geschehen sein würde, sondern gibt ganz präzise den Ort an. Weißt du, wenn da Jerusalem stehen würde, da würde jeder denken, das ist ja völlig normal, das ist ja die Königsstadt, das ist ja die Hauptstadt, die Könige wohnen in Jerusalem. Also wenn dort ein König geboren wird, ist völlig klar, dass es Jerusalem sein muss. Dachten die Weisen aus dem Morgenland ja auch. Die sahen den Stern. Und als die den Stern sahen bei der Geburt des Herrn Jesus, da stand er vielleicht sogar direkt über dem Geburtsort in Bethlehem. Aber die Weisen, die waren so weit weg, die sahen nur, dass der Stern irgendwo über Israel stand. Und bis die ihren Sachen und was weiß ich alles gepackt hatten und endlich angekommen sind, da waren viele, viele Monate, vielleicht 2 Jahre ins Land gegangen. Wo gingen sie hin? Nach Jerusalem. Das ist das, was ich gerade sagte. Das wäre das Logische, die Hauptstadt. Dort wohnt die Königsfamilie. Dort muss der König geboren worden sein. Ja, wenn da Jerusalem stehen würde, wäre das nichts Besonderes. Aber die Geburt ist in Bethlehem. In Bethlehem Ephrata. Und das war was Außergewöhnliches. Sogar etwas, womit die Weisen überhaupt nicht gerechnet hatten, als sie dorthin kamen. Ist das nicht gewaltig, wie präzise das Wort Gottes ist? Gibt es eine weitere Prophetie, die mit dem Herrn zusammenhängt? Die Prophetie aus Hosea 11, als Israel jung war, da liebte ich es. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ich werde gleich noch etwas auf die Prophetie eingehen. Und dann gibt es noch eine dritte, die man damit in Verbindung bringen könnte. Und zwar eine Doppelprophetie aus Sacharja und Jesaja. Das ist ganz interessant. Da sind sie, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Das ist aus Sacharja. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling. Jetzt kommt dieses Wortspiel, das heißt hebräisch Nesa. Nazaräer, das heißt aus Nazareth, aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und jetzt wird dieses Zitat im Neuen Testament aufgegriffen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes und wieder sehen wir die Präzision. Es heißt nämlich jetzt dort nicht, wie der Prophet sagt, sondern im Neuen Testament heißt es in Matthäus 2, und er kam und wohnte in eine Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt würde. Er wird Nazaräer genannt werden. Das heißt, Matthäus kombiniert zwei Aussagen, macht sie zu einer, aber sagt, es ist durch die Propheten gesagt worden. Und was verknüpft er? Aus der Prophetie von Sacharja, da nimmt er das Wort, dass er so genannt wird. Aus der Prophetie von Jesaja nimmt er den Ausdruck Nezar, also Nazarener. Und er macht daraus zusammen, er wird Nazaräer aus Jesaja genannt werden aus Sacharja. Das heißt, er verknüpft diese beiden Prophezeiungen zu einer und sagt im Endeffekt, wie die Propheten sagen. Die Bibel ist ein außergewöhnlich präzises Buch. Und wenn man sich solche Dinge anguckt, dann kann man zum einen verstehen, dass die Schreiber des Alten Testamentes, dass die diese Prophetie zum Teil gar nicht verstanden. Dass die sich manchmal wirklich fragen, hey, von wem spricht der überhaupt? Mensch, auf welches Ereignis soll sich das beziehen? Wie im Lichte des Neuen Testamentes und mit dem Schlüssel des Heiligen Geistes. Wir können diese Prophetie verstehen. Und wir sehen, dass das keine Widersprüche sind. Und wir sehen, dass das keine Ungenauigkeiten sind. Oder dass das vielleicht Fehler sein könnten. Sondern wir sehen, dass es etwas außergewöhnlich Präzises ist. Und sobald es Schwierigkeiten geben könnte, dann heißt es sofort, wie durch die Propheten gesagt wird. Manchmal werden Prophezeiungen kombiniert und dann steht da nur ein Prophet. Dann wird manchmal auf den besonderen Charakter der Prophezeiung hingewiesen. Ob es von der Gnade spricht oder ob es mehr von dem Gericht spricht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie solche Erfüllungen eingeleitet werden im Neuen Testament. Aber sie zeigen uns immer etwas von der Schönheit und von der Präzision des Wortes Gottes. Und man könnte sich die Frage stellen, was denn nun? Aus Bethlehem? Oder aus Ägypten? Oder aus Sacharja? Oder Jesaja? Hat Gott seine Meinungen im Laufe der Zeit geändert, verändert? Also zuerst sprach, er wird aus Bethlehem kommen, dann er wird aus Ägypten kommen oder am Ende er wird aus Nazareth kommen. Ist das jetzt doch drei verschiedene Prophezeiungen über ein Ereignis, dass man jetzt irgendwie hier so mal selbst überlegen muss, was gemeint ist? Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich sagte eben schon, Prophetie ist sehr präzise. Man muss das Wort Gottes sehr sorgfältig lesen. Denn mal eben schnell darüber zu huschen, damit kann man die Prophetie des Wortes Gottes nicht verstehen. Ich sage nicht, noch einmal, es ist nicht etwas für den Verstand. Man muss nicht hochintelligent sein, um die Prophetie zu verstehen. Man muss die Mittel benutzen, die Gott einem gibt, die Hilfen, die Gott einem gibt, den Geist Gottes auch wirken lassen. Und man muss sich Zeit nehmen, wenn man die Bibel liest. Das ist nicht so eine Fast-Food-Lektüre. Wenn man sehr sorgfältig liest, dann löst sich das Problem natürlich sehr sofort. Die Geburt war in Bethlehem. Und deswegen sagt Micha 5, dass er in Bethlehem geboren wurde. Dann flohen sie aber nach Ägypten, nach dem Kindermord des Herodes oder vielleicht vor oder während des Kindermordes des Herodes. Und dann wurden sie aus Ägypten zurückgerufen. Darauf bezieht sich die zweite Prophetie in Hosea, dass der Jesus aus Ägypten mit seinen Eltern, sag ich mal, zurückgerufen wurde aus Ägypten. Und dann zogen sie anschließend, auch wenn Josef das nicht so direkt wollte, nach Nazareth und ließen sich dort nieder. Und da verbrachte er seine Jugendjahre oder einen Großteil seines Lebens. Und deswegen heißt es, der Nazaräer genannt wird, den man so nennt, als derjenige, der aus Nazareth kommt. Wir merken, es sind keine Widersprüche. Widersprüche findet man in der Bibel nur dann, wenn man schnell liest. Wenn man sie nicht unter Gebet liest. Wenn man sich nicht leiten lässt durch den Geist Gottes und wenn man ihn gar nicht besitzt wie ungläubige Menschen. Darum werden ungläubige Menschen, Theologen, bei all diesen Punkten, die finden da nur Widersprüche und Schwierigkeiten und was weiß ich. Ja, sie haben den Heiligen Geist auch nicht in sich wohnend und können das deswegen gar nicht verstehen. Wenn man die Hilfen, die man hat, benutzt, dann versteht man die Prophetie und dann ist man erstaunt über die Präzision der Bibel. Ich will noch ein Beispiel bringen. Und das bezieht sich jetzt auf seine erstaunliche Geburt. Eine ganz erstaunliche Prophezeiung, die wir dort in Jesaja 7 finden, in Kapitel 7, Vers 14. Ich möchte da ganz kurz drauf eingehen zum Schluss. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich sage mal, das ist für mich eine der größten Prophezeiungen, die wir überhaupt im Alten Testament finden. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, wieso? Wir haben doch auch welche, die sprechen über seine Leiden am Kreuz, die außergewöhnlich präzise sind. Das ist alles richtig. Aber die Prophezeiung hier, die bezieht sich darauf, dass der Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Man wird seinen Namen Immanuel nennen. Und das bedeutet Gott mit uns. Matthäus 1, wo das Ganze zitiert wird, das erklärt uns das. Auf der einen Seite ist sein Name Jesus, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Und das ist der Sohn des Menschen, der ans Kreuz gegangen ist und am Kreuz gestorben ist für uns. Aber gleichzeitig ist sein Name Immanuel und das ist eben nicht Jesus mit uns. Und das ist auch nicht der Leidende mit uns, sondern das heißt Gott mit uns. Und diese Prophetie, die spricht davon, dass der Herr Jesus, der Messias hier auf dieser Erde, dass er eben auch Gott ist. Darum ist das eine der gewaltigsten Prophezeiungen überhaupt. Und das zweite ist das Umfeld hier. Das ist nämlich eine ganz interessante Begebenheit in Kapitel 7. Man kann sich das mal angucken. Der Hintergrund ist in den Tagen Ahas. Und Ahas war ein völlig gottloser König. Und zur Zeit von Ahas, da tun sich zwei Könige zusammen. Jetzt muss man sich die Namen merken, stehen da oben aber auch. Nämlich in Kapitel 7, Vers 1, der König Rezin. Das ist der König von Syrien. Und er machte eine gemeinsame Sache mit Pekach, dem König von Israel. Und die zogen gegen Ahas, den König von Juda, in die Schlacht. Und er war in Jerusalem, saß dort mehr oder weniger fest. Und man sah die beiden großen Heere, die dort ankamen. Und das ganze Volk und er hatte Angst. Vers 2, und dem Haus David wurde berichtet, also das ist ja hier Ahas und seinem Volk, und gesagt, Syrien hat sich in Ephraim gelagert. In Ephraim, das ist das Zehnstämmerreich. Das heißt, in Verbindung mit dem König von Israel zusammen, mit dem König, Pekach. Und als sie das hörten, sagt Vers 2, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Man hatte eine wahnsinnige Angst vor diesen Heeren, die um Jerusalem waren. Gott sah das. Und plötzlich kommt ein Einschub in Vers 3. Und dann spricht Gott zu Jesaja. Und er sagt zu Jesaja, Jesaja, geh zu dem König Ahas, aber geh nicht alleine dorthin, nimm deinen Sohn mit, Shear Jashub. Und dann geh dort in die Gegend zu den Wasserteichen und da wirst du auf den König treffen. Und das tat Jesaja auch. Er ging mit seinem Sohn dorthin. Wichtig ist zu verstehen, dass Jesaja einen Sohn hatte, der zu dem Zeitpunkt noch sehr jung war. Vielleicht musste er den sogar tragen und ihn mitnehmen, um dorthin zu gehen. Später in Kapitel 8 lesen wir, dass Jesaja sogar noch einen zweiten Sohn hat. Aber das ist jetzt für die Prophetie nicht so wichtig. Er geht also dorthin und hat eine großartige Botschaft an diesen König Ahas. Und die Botschaft ist ganz einfach, vertraue auf Gott. Er sagt zu ihm in Vers 7, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. In Vers 9, wenn ihr aber nicht glaubt, dann werdet ihr keinen Bestand haben. Noch einmal eine schöne Prophetie, die sich später auf den Herrn Jesus bezieht in den folgenden Versen. Aber gleichzeitig auch ermuntert ist für uns. Ja, Gott ruft uns das auch zu. In all unseren Lebenslagen, wo wir uns drin befinden, vertraue auf Gott. Ja, wenn du dich auf dich selbst vertraust, auf deine eigene Stärke, vielleicht auf deine eigene Kraft, auf die eigenen Hilfen, die einem zur Verfügung stehen, da sagt Jesaja, dann wirst du keinen Bestand haben. Dann wirst du das nicht schaffen. Ja, wir haben keine Kraft, um uns selbst aus den Schwierigkeiten zu befreien, wo wir drin stecken. Wir denken das vielleicht manchmal. Vielleicht klappt es auch am Anfang so ein bisschen. Klappt die auch am Anfang so ein bisschen, ohne dass ich weiter auf die Geschichte hier eingehen möchte. Aber schlussendlich haben wir keine Kraft. Die einzige Kraft, die besitzen wir in ihm. Darum ist das so ein ermutigendes Wort. Ich sage mal, für alle Zeitpunkte, worin wir uns befinden, sei es jetzt oder in Jahren, die noch kommen werden, so Gott will, was heißt es? Vertraue, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr keinen Bestand haben. Ein ernstes Wort, aber auch ein ermutigendes Wort, dass wir auf Gott vertrauen können. Aber das ist noch nicht fertig jetzt. Jetzt sagt er zu Jesaja, Jesaja, jetzt geh mal zu Ahab und fordere von Ahab ein Zeichen. Und jetzt sieht der König seine fromme Maske auf und sagt, nee, in Vers 11. Jesaja sagt, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe. Nee, sagt Ahas, das geht nicht. Ich kann doch nicht Gott versuchen. Vers 12, und Ahas sprach, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht versuchen. Frommes Gerede von einem gottlosen Mann. Manchmal haben wir auch so ein frommes Gerede. Steckt in Wirklichkeit gar nicht dann so viel dahinter. Gut, er ist jetzt hier ein ungläubiger Mensch. Aber auch wir Gläubige können manchmal so eine fromme Maske aufziehen und tun so, als wenn wir besonders geistlich wären. Das meint er vor Jesaja. Nee, sagt er. Das tue ich nicht. Man kann doch Gott nicht versuchen. Und dann sagt Jesaja, pass mal auf. Es reicht jetzt. Gott hat gesagt, du sollst ein Zeichen fordern. Da sprach er, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Und jetzt kommt was Interessantes in Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger, werden einen Sohn gebären und wird seinen Namen Emmanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn bevor der Knabe weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dir graut. Puh, was eine interessante Prophetie. Worauf bezieht sich die? Nicht so einfach hier auf den ersten Blick zu sehen. Nun, die Antwort ist nicht so kompliziert. Es ist eine, hier steht die Prophetie nochmal, es ist im Endeffekt eine Doppelprophetie, die aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil, den ich gelesen habe, das ist das, dass die Jungfrau schwanger sein wird. Vers 14 bezieht sich auf eine damals zukünftige Zeit, Epoche, die sich erfüllt hat, als der Herr Jesus Mensch geworden ist. Die zweite Prophetie, wo davon die Rede ist, dass dieses Land im Endeffekt von den Königen verlassen sein wird, vor denen dir graut, bezieht sich direkt auf die damalige Zeit. Das heißt, wir haben hier sozusagen ein gesprochenes Zeichen und dieses Zeichen besteht aus zwei Teilen, wovon sich der zweite Teil sofort erfüllt und der erste Teil die gewaltige Prophetie in Matthäus 1 ist. Denn bevor der Knabe weiß, der Knabe ist natürlich nicht der Junge, der von der Jungfrau geboren wird, sondern der Knabe ist der Sohn von Jesaja. Das ist der Punkt. Und der Sohn von Jesaja war noch sehr jung. Das heißt, sobald dieser Knabe so alt wird, dass er Verständnis hat, dass er entscheiden kann, verstehen kann, was gut und böse ist, der wird also gerade mal ein paar Jahre, ein paar Monate alt gewesen sein. Bevor das geschieht, sind die Feinde weg. Und das passiert tatsächlich. Ich will da nicht weiter darauf eingehen. In 2. Könige 15 lesen wir, dass diese Könige im Endeffekt vernichtet werden. Pekach wird durch Hosea, den Sohn Elas, getötet. Danach wurde Hosea König und anschließend wird auch der andere König getötet werden. Beide Könige werden getötet werden und das Land ist von diesen Königen befreit. Und wenn man sich diese Stellen genauer anguckt, dann sieht das, dass das maximal 3 Jahre nach dieser prophetischen Botschaft stattfand. Ich sagte maximal. Das heißt, der zweite Knabe, worum es ging, das war der Knabe von Jesaja. Bevor dieser Sohn von Jesaja ein entsprechendes Alter hat, dass er unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, da ist dieses Problem hier gelöst. Aber Gott verbindet dieses zweite Zeichen damit, indem er ein noch viel größeres voranschickt. Und dieses größere Zeichen, was er voranschickt, das bezieht sich nicht auf den Sohn von Jesaja, sondern das bezieht sich auf den Herrn Jesus, der von einer Jungfrau geboren worden ist. Und man wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, damit er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Die große Bedeutung dieses Zeichens liegt natürlich in dem Namen Immanuel, nämlich ein Hinweis auf die Gottheit des Herrn Jesus. Ein Jesaja, der hat das nicht verstanden. Ein Ahas hat das nicht verstanden. Der war froh, als sein natürliches Problem geklärt war, dass diese beiden Könige gestorben sind oder getötet wurden und damit seine Notsituation erledigt war. Das eigentliche Zeichen, das hat er überhaupt nicht verstanden. Das Interessante ist, in Vers 14, dass Jesaja sagt, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Dieses Zeichen kommt von Gott selbst. Und dieses Zeichen war ihnen direkt gegeben worden durch den Herrn, der Sohn dieser Jungfrau gewesen ist. Dieser Immanuel, Gott mit uns. So, man könnte viele weitere Beispiele anführen. All diese Beispiele zeigen uns, wie einzigartig die Prophetie des Alten Testaments ist. Es gibt Leute, die denken, vielleicht noch kurz, das ist alles Zufall. Wenn wir eine einzige Prophezeiung im Alten Testament hätten und die würde genauso stattfinden, wie sie im Alten Testament beschrieben wird und sie ist stattgefunden und wir haben sie beobachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stattfindet, 1:2. Wenn sie gerade stattfinden oder nicht stattfinden, die beiden Möglichkeiten gibt es nur. Wenn wir mehr Prophezeiungen haben, zum Beispiel 20 Prophezeiungen im Alten Testament, die nichts miteinander zu tun haben, und die haben sich genauso erfüllt, wie es im Alten Testament steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ungefähr 1:1 Million. Wir haben aber nicht 20 Prophezeiungen im Alten Testament. Wir haben mindestens 300, die sich direkt auf den Herrn Jesus beziehen. Aber die Zahl wird mir zu groß, wenn wir 50 Prophezeiungen haben. Und die sich alle erfüllt haben, genauso wie es in der Bibel steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig gering, dass das durch Zufall geschehen kann. Da ist es sicherer, dass du im Lotto gewinnst. Denn guck mal, ein Lottogewinn ist erheblich wahrscheinlicher, und jeder weiß schon aus der Zeitung, wie unwahrscheinlich das ist, als dass sich 50 Prophezeiungen in der Bibel genauso erfüllen, wie sie dort erwähnt werden. Und wenn ich das noch hochrechne auf 300 Prophezeiungen, dann wäre das eine Zahl, die könnte ich gar nicht mehr aufschreiben. Das heißt, wir können das nicht mit Zufall erklären. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass das alles durch Zufall geschehen kann. Sondern es zeigt mir, dass das wirklich die Hand Gottes ist. Hunderte bis heute erfüllte Prophezeiungen finden sich im Alten Testament. Sie alle bestätigen eindrucksvoll die Genauigkeit und Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Denn die Bibel ist das einzige Buch, das wirklich von Gott geschrieben worden ist. Auch wenn er menschliche Werkzeuge benutzte, aber der Autor dieses Buches ist Gott. Dann sagt ja der Apostel Paulus zu den Thessalonichern, dass er Gott dankt, dass sie das Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern als Gotteswort, was es wahrhaftig ist. Und mit dem Buch Hiob zu schließen: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Hiob hat es schon vorher angekündigt in Hiob 19. Wir haben das gestern gesehen. Ich weiß, dass mein Erlöser, dass mein Retter lebt. Ich sag, man könnte viele 300 Stellen mindestens anführen, die uns immer das Gleiche zeigen. Sie haben sich genauso erfüllt in Bezug auf den Herrn Jesus, wie es im Alten Testament vorausgesagt ist. Noch einmal, es zeigt uns zum einen etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, von seiner Schönheit, von seiner Einzigartigkeit. Und gleichzeitig zeigen uns diese Prophezeiungen, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist.